Melli und euch. Es war total gut. Ich habe mich total geführt, gefühlt und ja, bin in meiner Seele ganz erquickt worden von dieser Zeit. Und am Anfang habe ich so Widerstand empfunden und der Thomas, der hat wahrscheinlich Kinderdienst, weiß ich, sehe nicht. Und ich hatte das Gefühl, mit jedem Beat, mit jedem Schlag wird etwas, werden Mauern zerschlagen, die errichtet worden sind und die ja, uns hindern möchten, zu Gott zu kommen. Und das war für mich wie so ein Bild, wie so ein geistliches Empfinden, dass einfach im Lobpreis schon ganz, ganz viel passiert ist und ich bin sehr gesegnet worden. Ja. Ich möchte kurz beten. Vater, ich möchte dich ehren mit dem, was ich sage, und ich preise dich für deine Gegenwart, dass du da bist durch deinen Heiligen Geist. Und Heiliger Geist, es ist dein Gottesdienst, es ist deine Predigt. Und ich bete, dass du redest, dass du jeden Mann und jede Frau berührst, da wo sie stehen, dass du jedes Herz erreichen kannst durch deine Kraft. Dir sei alle Ehre und alle Macht und alles Lob, Herr. Amen. Amen. Meine Predigt heißt, der Bernd hat sie schon angekündigt, Gott und dahinter drei Fragezeichen. Und ich habe die, sie ist ein Ergebnis aus meinen Gebetszeiten eigentlich, so hat sich das mittlerweile entwickelt, dass ich nicht mehr da sitze und ringe und bete und sage, Herr, ich habe ihn dran, dann und dann, bitte gib mir was, sondern es ist eher umgekehrt, es sind Sachen da und ich muss sie nur noch sammeln. Und dann habe ich meine gesammelten Impulse mir geschnappt und viele Bücher, bin ins Büro, habe mich vor den Computer gesetzt und habe angefangen zu tippen und habe dann meine Datei im falschen Verzeichnis abgespeichert. Ich habe ein Verzeichnis, das heißt Predigt, da hätte das reingemusst und ich habe es irgendwo, weiß ich nicht, ins Hauptverzeichnis irgendwo reingeklatscht. Und dann habe ich das richtig abgespeichert, dann hatte ich sie doppelt und dann wollte ich die falsch abgespeicherte, könnt ihr mir noch folgen, ja, wollte ich löschen, um einfach den Platz auf dem Computer zu sparen. Und da er den Titel meiner Predigt kennt, stand dann in diesem Dialogfenster, möchten Sie Gott wirklich löschen? Ja, also, weil der Titel der Datei war ja Gott, wie meine Predigt, möchten Sie Gott wirklich löschen? Und die Heike saß links von mir, sie arbeitete an dem Tag auch. Und dann sage ich, Heike, guck mal, was, ich kann doch jetzt nicht Ja anklicken. Möchten Sie Gott wirklich löschen? Natürlich möchte ich ihn nicht löschen. Ich war dann aber ganz frei vom Gesetz und habe die Datei, natürlich nicht den Herrn, gelöscht. Aber ich glaube, dass wir auf unserer Herzensfestplatte auch manchmal solche Entscheidungen zu treffen haben, was wir da drauf lassen und was wir löschen und was wir abspeichern und was wir eintippen und hineinlassen und was nicht. Und diese Predigt ist für dich, wenn du wissen willst, wie ist denn Gott wirklich? Ich werde das nicht erschöpfend beantworten können, das kann niemand, aber ich will versuchen, die kleinen Brocken, die ich verstanden habe und die mich sehr bewegen, euch mitzugeben. Stückwerk ist unsere Erkenntnis, sagt das Wort. Wie kann ich Gott besser kennenlernen? Was denkt Gott über mich und was ist Gott wirklich wichtig? Hörst du Gott oder denkst du manchmal, er ist total weit weg von mir? Und sehnst du dich nach mehr von Gott? Und wenn irgendetwas davon auf dich zutrifft, dann bist du jetzt richtig. Dann darfst du dich freuen. Unser Bild von Gott ist geprägt, das haben wir alle schon gehört, von zunächst einmal von dem, was unsere Eltern uns vermittelt haben in der Kindheit. Was haben sie über Gott gedacht? Waren sie gläubig? Gab es da einen Zugang zu ihm? In welcher Kirche bist du groß geworden? War dein Pfarrer gläubig? Meiner war es halt leider nicht. Und so habe ich ganz viel von Gott gehört und über ihn oder auch gar nichts zum Teil im Rallye-Unterricht. Und es war einfach geprägt von all diesen Menschen, die Erwachsenen, die ja immer Recht haben aus den Augen eines Kindes. Und in meinem Leben, auch in meinem Christenleben, sind mir ganz viele Lügen über Gott begegnet, die ich als Lügen erkennen durfte, weil das Wort Gottes etwas anderes sagt. Und dann werde ich total sauer, weil wenn jemand über den, den ich liebe, mehr als jeden anderen, Lügen verbreitet, dann möchte ich die ausräumen. Das gefällt mir nicht. Ja. Und das ist heute ja mein Wunsch mit dieser Predigt. Der Teufel ist unterwegs und versucht, Menschen von unserem Gott, von unserem Schöpfer fernzuhalten. Und ein Mittel dazu, ein ganz großes, ist die Lüge. Denk an den Anfang zurück. Im Garten Eden, als noch alles wunderbar war. Und die Schlange kam zu Eva und sagte, ist jetzt mal die Eva. sollte Gott wirklich gesagt haben, von dem Baum da dürft ihr nicht essen? Nee, oder? Alle Bäume, nur den einen nicht. Ach, Gott will dir bestimmt was vorenthalten, weil er weiß genau, wenn du davon isst, wirst du alles Gute und Böse erkennen können. Und er will nicht, dass du ihm gleich bist oder dass du an ihn rankommst. Er meint es nicht wirklich gut mit dir. War das nicht die Aussage? Sollte Gott gesagt haben? Und es wird viel verdreht. Und die allererste Lüge, an der will ich mich nur ganz kurz aufhalten, die vielleicht dem voraus noch geht, ist, ich habe es aufgeschrieben, ich werde es auch gleich zerstören, es gefällt mir nicht, es gibt Gott nicht. Es ist eine Bibel drin in diesem Paket, da ist das Wort drin. Und für manche Menschen ist es verschlossen, weil sie der Lüge glauben, das stimmt alles gar nicht. Das ist die erste Lüge, er ist gar nicht da. Und manchmal, wenn du so richtig tief im Loch sitzt und es dir nicht gut geht und die Pfeile fliegen und deine Situation nicht sehr glücklich aussieht, den Umständen nach, klopft vielleicht auch an deine Tür so eine hässliche Hand und flüstert in dein Ohr, vielleicht hast du dich geirrt. Vielleicht sind die alle in Hadamar irgendwie auf dem verkehrten Trip. Das stimmt alles gar nicht. Und eigentlich wirklich geben? Ich möchte euch nur ein Argument oder eine Sache zeigen. Hässliche Ding hier zerstören. Kannst du mir helfen, Theresa? Genau, du warst schon auf dem Sprung. Also sie zerstört jetzt mal diese Lüge, den äußeren Einwand, ohne den nächsten aufzudecken. Also ohne, dass man das jetzt lesen kann, was danach kommt. Rupp's einfach ab, genau. Und jetzt kannst du es mal tüchtig zerknüllen und vorne demonstrativ ruhig hier liegen lassen. Das, weil wir reden ja über diese Lüge noch. Vielen Dank. Wir haben heute Morgen ein super Lobpreislied gesungen, also es ist schon ganz alt. Die Berge verkünden erst Herr. Die ganze Schöpfung redet davon, wie Gott ist. Und als ich mich bekehrt habe, das war kurz vor meinem 15. Geburtstag, bin ich hier in der Nähe in ein ganz tolles Gymnasium gegangen, zur Schule. Und hatte also noch 4 Jahre Schule vor mir. Und es ist eigentlich gar nicht so leicht gewesen, das als Christ so zu überleben. Und einer meiner dicken Steine, heute Morgen war von Steinen die Rede, war mein Biologielehrer. Weil in der Oberstufe hat er dann versucht, uns zu erzählen, wie die Welt entstanden ist. Und ich habe ihm das nicht geglaubt und das hat ihn ziemlich geärgert, dass ich ihm das nicht geglaubt habe. Und mich hat ziemlich geärgert, dass ich in den Arbeiten und Tests mehr oder weniger gezwungen war, die Lüge zu schreiben, um eine halbwegs passable Note abzukriegen. Manchmal habe ich es, glaube ich, auch irgendwie umformuliert, abgeschrieben, die Evolutionstheorie sagt das. Ja, irgendwie so. Ich habe dann hingeschrieben, was die sagt, aber geglaubt habe ich das eben nicht. Und es gab richtige Konfrontationen in der Schule und habe ganz, ganz viele Bücher gelesen von Wissenschaftlern, die eben die Schöpfungstheorie vertreten. In Amerika, in manchen Bundesstaaten muss das gleichberechtigt gelehrt werden, bei uns ist das nicht so. Und ich habe euch eins dieser Bücher habe ich aus meinem Regal ausgegraben, das heißt Stolpersteine des Darwinismus, da gibt es 2 Bände von. Und ich möchte euch 2 faszinierende Beispiele ganz kurz anreißen über das, was Gott geschaffen hat. Das erste ist die Brennessel. Kennt ihr die? Manche trocknen die, kochen sich einen Tee davon. Als Kind im Sommer, kurze Hose, hat jeder schon mal erlebt, oder? Die kleinen Quaddeln, die man dann kriegt, wenn man mit der Pflanze in Berührung kommt. Und ich möchte euch kurz etwas über die Brennessel vorlesen. Genügt doch bereits die leiseste Berührung eines ihrer Blätter mit unserer Haut, um ein unangenehmes Jucken und Brennen auszulösen, gefolgt von Rötung und Quaddelbildung. Wer es freilich trotz seiner Schmerzen fertigbringt, der misslichen Sache mit einer Lupe oder gar dem Mikroskop auf den Grund zu gehen, der kommt so rasch aus dem Staunen nicht mehr heraus und wird vor Überraschung allen erlittenen Unbill vergessen. Stellen doch die im Sonnenlicht Kristallen glitzernden Brennhaare, mit denen die Oberhaut der Pflanze an Blättern, Blattstielen und Stängeln dicht besetzt ist, regelrechte winzige Injektionsspritzen dar. Und zwar in einer technischen Vollkommenheit, wie sie kein ärztliches Instrument auch nur entfernt nachzuahmen vermag. Gibt es doch bislang keine Injektionsspritze, die zugleich auch ihre eigene pharmazeutische Fabrikanlage wäre und das Gift, das sie injiziert, selbst synthetisiert. also herstellt. Genau dies aber erfolgt in jener einer winzigen Zelle, die zum langen, dünnen Brennhaar auswächst. An seinem unteren Ende ist es wie eine echte Giftfiole angeschwollen und sitzt damit in einem hohlen Sockel grüner Zellen wie ein Ei im Eierbecher. Jedes dieser zahllosen Brennhaare stellt eine Einwegspritze dar, die, im Gegensatz zur ärztlichen Einwegspritze, ohne jede umständliche Vorbereitung in jedem Augenblick voll und sofort einsatzbereit ist. Dieses ausgetüffelte, das ihre dünne Wand glasartig glitzert, hängt tatsächlich mit ihrem glasartigen Baustoff zusammen. Es handelt sich dabei überwiegend um Kieselsäure, der sie allerdings eine noch größere Härte und Sprödigkeit verdankt, als sie einfaches Glas auszeichnet. Allein schon die Fähigkeit der Brennessel, diesen wasserunlöslichen Mineralstoff, als Quarz von jedem gewöhnlichen Flusskiesel her wohl bekannt, dennoch irgendwie aus dem Boden aufzunehmen, muss in Erstaunen versetzen. Und es geht noch zwei Seiten weiter, und das erspare ich euch jetzt. Aber ist es nicht ein Wunder, eine ganz gewöhnliche, dämliche Brennessel, die kein Mensch setzt und pflegt und pflanzt und die uns oft Mühsal bereitet, hat lauter kleine Einwegspritzen. Und die Medizin, die Technik hat bestimmt lange daran gearbeitet, ihr medizinischen Leute, um so etwas herzustellen. Ja, Amen. Genau, denken wir an den kleinen Skeptiker von Bernds Geschichte von letztem Sonntag. Ja? Gibt es ein Leben nach der Geburt? Das hat mich auch begeistert. Eine zweite Geschichte, und dann mache ich auch Schluss mit diesem Ding. Das menschliche Auge. Nicht allein, dass es in einer bergenden Knochenhöhle sitzt, ihr Hintergrund ist zudem noch durch besondere Fetteinlagerungen als Stoßdämpfer ausgebildet, der dem Augapfel ein sanftes Ausweichen vor Druck von außen ermöglicht. Die Augenlider bewahren die empfindliche Hornhaut vor Verletzungen, das Augeninnere vor schädlichem Lichteinfall. Ihnen minutiös zugeordnete Nervenreflexbögen sorgen für einen blitzschnellen, automatischen Verschluss, sobald irgendetwas die Hornhaut berührt, grelles Licht ins Auge fällt oder sich auch nur eine mögliche Gefahrenquelle, zum Beispiel eine Hand, rasch nähert. Die nach außen gebogenen Wimpern an den Lidrändern stellen wirksame Staubfilter dar, während die dichten Haare der Brauen den von der Stirn herabrinnenden, beißenden Schweiß daran hindert, in die Augen zu fließen. An den Innenkanten der Augenlider, also just der einzig richtigen Stelle, sondern die Maibohmdrüsen ein Sekret ab, das sie einfettet und dadurch es den vollen Lidschluss möglich macht. Außerdem verhindert dieses wasserabstoßende Fett, dass die Tränenflüssigkeit aus besonderen Drüsen in einer flachen Nische des Aughöhlendaches absondert und so wichtig für das Sauber- und Feuchthalten des Augapfels den Lidrand fortwährend überspült. Also es geht auch hier ohne Ende weiter, ich lese nur noch einen Abschnitt. So enthält beispielsweise die Retina, die lichtempfindliche Netzhaut des Auges, 10 hoch 8 Stäbchen, das sind 100 Millionen, also Sinneszellen für die Wahrnehmung von hell und dunkel, sowie 1 bis 10 Millionen sogenannte Zapfen, Sinneszellen für das Farbempfinden. Auf der empfindlichsten Stelle unserer Netzhaut hat man 160.000 Sinneszellen pro Quadratmillimeter festgestellt. 160.000 pro Quadratmillimeter. Jeder einzelne von ihnen ist ein winziges Lichtmessgerät, das alle vergleichbaren technischen Messgeräte buchstäblich in den Schatten stellt. Und es ist so, Amen, preis dem Herrn, unser Gott ist so großartig, und die ganze Schöpfung, wir haben das gesungen, redet davon, wie er ist und wie herrlich er ist und wie perfekt er alles gemacht hat. Und es ist so faszinierend, sich damit zu beschäftigen. Und ich habe mir neulich, bin ich durch den Wald gelaufen, habe ich mir Gedanken gemacht, da waren die Bäume noch ganz kahl an diesem Tag und meine Gedanken wanderten. Und ich dachte, wie ist es möglich, dass ein Mensch Biologie studiert und sich nicht sofort bekehrt? Wie ist es möglich, dass ein Mensch Medizin studiert und nicht sofort schreit, da muss einer sein? Ja, das geht gar nicht anders. Und wie ist es möglich, dass Menschen Theologie studieren und vom Glauben abfallen, weil sie das studieren oder das zerschmettert wird? Das ist unfassbar, welche Theorien und geistig-intellektuellen Gebilde sich aufbauen wollen, um uns ja daran zu hindern, den einen zu finden, von dem wir hergekommen sind. Und das ist eine Tragödie. Und mit dieser Tragödie möchte ich heute ein bisschen aufräumen. Okay, also es gibt ihn, ne? Theresa, wir haben die erste Lüge mal da zerknüllt und weggeschmissen. Und die zweite Lüge, die beschäftigt den Bernd genauso wie mich. Und das ist so, das ist ganz interessant, wir haben uns unterhalten darüber. Die zweite Lüge ist, Gott ist nicht wirklich gut. Und diese Lüge habe ich auch schon geglaubt. Und manchmal will mich jemand dazu bringen, sie wieder so ein bisschen zu glauben. Sünde und Unglauben finden da Nährboden und Kraft, wo ich nicht davon überzeugt bin, dass Gott wirklich gut ist. Dass er Liebe ist. Dass er nicht pervers ist und das, was er geschaffen hat, zerstört oder beeinträchtigt durch Krankheit oder durch Zerstörung, in welcher Form auch immer. Gott ist nicht unberechenbar. Er stellt keine Anforderungen an uns, die uns überfordern. Gar nicht. Jesus hat gesagt, dass sein Joch sanft ist und seine Last leicht ist. Unsere Erfahrungen, unsere Lebensgeschichte, die Lebensgeschichte anderer Menschen, all das versuchen wir in Übereinstimmung zu bringen mit dem, was wir von Gott glauben. Und ich glaube, dass unsere Erfahrungen mit, sag mal, männlichen Autoritätspersonen, unserem Papa, sei er da gewesen oder nicht, sei er lieb oder nicht so lieb gewesen, mit unseren Lehrern, mit deinem Trainer im Sport, mit deinem Vorgesetzten, deinem Chef, irgendwelche Politiker, dass die Bilder, die Enttäuschungen, ihre Selbstsucht, ihre Lieblosigkeit, die du vielleicht gespürt hast, die Unnahbarkeit, die Gewalt oder die Ablehnung, dass all das so ein fettes Teil ist, was sich schiebt vor dieses Bild von Gott und das uns ein verzerrtes Bild von Gott dem Vater sehen lässt. Ich habe das selber wahrgenommen. Und ich glaube, dass Jesus ist super. Jesus ist unser Retter und ich will ihn ganz gewiss nicht schmälern. Und ich glaube, jeder, der sich bekehrt, hat relativ schnell eine gute, liebevolle Beziehung zu Jesus. Aber wer von uns hat eine ganz tiefe, innige Liebesbeziehung, geprägt von Intimität und inniger Gemeinschaft zu Gott, dem Vater? Kannst du dir mal überlegen. Vielleicht frage ich später nochmal. Und ja, dann gucken wir mal. Sein Charakter wird verdreht. Lügen schleichen sich ein. Gott, der Vater, sandte und salbte seinen Sohn, um gebrochene Herzen zu verbinden. Vielleicht hast du Unfreundlichkeit erlebt. Dann steht im Wort Gottes von Gott etwas ganz anderes. Da steht barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. So ist unser Gott. Er ist nicht ruppig und unfreundlich. Vielleicht hast du, weiß ich nicht, so richtig Zuwendung und Nähe nicht erhalten zu Hause oder hast irgendwie eins auf den Deckel gekriegt, wenn du es versucht hast, dir zu holen. Meine Bibel sagt mir, naht euch zu Gott und er wird sich euch nahen. Für jeden Schritt, den ich auf ihn zumache, läuft er mir schon 10 Schritte entgegen oder mehr und wartet voller Sehnsucht darauf, mich in den Arm zu nehmen und zu packen. Das Wort Gottes ist voll von Liebeserklärungen, in Worten ausgedrückte Liebe. Und die Bibel sagt, selbst wenn Vater und Mutter mich verlassen haben, der Herr nimmt mich auf. Psalm 27, Vers 10. Eine ähnliche Stelle. Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass er sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollten selbst diese vergessen? Ich werde dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Da steht Ingrid, Heike, Helmut und Jürgen und Ruth und ja, reicht jetzt nicht die Zeit, alle Namen einzusetzen. Und es hat mich an zwei Dinge erinnert, so spontan in meine Handflächen eingezeichnet. Das erste ist, auf mich kommen manchmal viele Sachen zu und ich habe immer Angst, dass ich das dann vergesse und schreibe es mir auf die Hand. Also manchmal ist meine Hand ein bisschen vollgeschmiert mit irgendwelchen Buchstaben und Abkürzungen. Und manche Leute haben mich dann gefragt, oh, was heißt denn das und was heißt denn das? Und ich gucke regelmäßig auf die Uhr und also gucke ich auf die Hand und sehe, was da steht. Das ist jetzt so die humorvolle Seite von in meiner Handfläche. Ich glaube nicht, dass Gott ständig auf die Uhr gucken muss, um sich an dich zu erinnern. Aber das andere ist, seine Handflächen wurden in Jesus durchbohrt. Und am Kreuz wurde ein Zeichen gesetzt in diese Hände, in diese Handgelenke, wie auch immer. Und die Narbe, die Jesus davon trug, die Narben, sind Zeichen seiner Liebe. Es sind Zeichen davon, dass er dich nicht vergessen hat und weiß, wie nötig wir das haben, wie nötig ich das habe und du gerettet zu werden und frei gekauft zu werden von diesem Joch der Sünde. Ich habe eine ganze Zeit lang in meinem Bibelstudium alle Bibelstellen, die Gott beschreiben, blau angemalt. Und habe dann mich hingesetzt an den Computer und habe meine Bibel von 1. Mose bis zur Offenbarung durchgegangen und habe alle blauen Bibelstellen abgetippt. Und das ist eine schöne Sammlung geworden. Und einige wenige dieser Verse möchte ich einfach vorlesen und vielleicht schließt du deine Augen. Wenn du nicht einschläfst, versprichst du es mir, dann darfst du sie schließen. Und ich lese dir einfach diese Verse vor und du lässt sie mal vom Heiligen Geist so richtig in dein Herz dringen. Weil sie reden darüber, wie Gott ist, zumindest was die Bibel über ihn sagt. Seid ihr bereit? Okay, ich lasse die Augen auf, weil ich weiß nicht alles auswendig. Seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Alles an ihm ist begehrenswert. Nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Der Herr, der dich gemacht und von Mutterleibe an dich gebildet hat, der dir hilft. Du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können, und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich. Nicht über deinen Nachbarn und alle, die hier sitzen und nur dich nicht, sondern er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dich in Jubel. Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Seine Gebote sind nicht schwer. Ich sah einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Soweit diese Verse. Wir haben gelesen, Gott freut sich über dich. Der macht irgendwie, das klingt ja fast wie Lobpreis, ne? Also wenn er dann den Christoph sieht und den Peter und den Wilfried und die Petra und die Nadine, dann macht Gott irgendwie Lobpreis. Der scheint Spaß zu haben mit uns und an uns. Das ist ein faszinierender Gedanke für mich und manchmal ein sehr befremdender Gedanke. Denke ich, ja, kann das möglich sein? Aber es steht hier. Und in der Geschichte vom verlorenen Sohn, denke ich, können wir das sehen. Wir lesen die jetzt nicht. Wie der Vater sich gefreut hat, wie der ein Fest ausgerichtet hat, als der Depp nach Hause kam, ja, der alles verlassen hatte, was so gut war, der keine Ahnung davon hatte, wie sein Vater wirklich ist. Sonst wäre er nämlich nicht weggegangen. Deswegen habe ich jetzt Depp gesagt. Und der verlorene Sohn ist nicht auf seinem Heimweg mit seinen kaputten Schuhen und seinen dreckigen, zerrissenen Klamotten beim C&A stehen geblieben. Also jetzt muss ich mir erstmal was Vernünftiges zum Anziehen kaufen oder vielleicht irgendwie besorgen oder erbetteln oder weiß ich nicht. Weil so kann ich ja nicht nach Hause gehen. Ich muss doch wenn ich zum Vater gehe, muss ich doch ordentlich aussehen, oder? Und neue Schuhe und barfuß und so dreckig. Dann gehe ich mal in die LAN und wasche mich mal. Kommt man da sauber raus? Weiß ich jetzt nicht, aber. Also mein Opa ist da früher drin geschwommen, das weiß ich. Sondern der ging so. Hast du schon mal jemanden gedrückt, der nach Schweiß gerochen hat? War das schön? Nee. Ich habe auf dem Sozialamt gearbeitet und ich hatte ein ganz kleines Büro am Anfang. Und ich will jetzt keine Vorurteile bestätigen, aber es gibt einfach manche Menschen, die pflegen sich nicht so doll. Und wenn du ein kleines Büro hast und es ist Winter und das Fenster ist zu und die sitzen genau vor deinem Schreibtisch, dann bedarf es viel Überwindung und Gnade, das auszuhalten. Und so hatte ich in meiner Schreibtischschublade neben fürsorglicherweise für meinen Mann besorgt ein kleines Döschen Tränengas, das hatte ich auch einmal fast gebraucht, eine Dose Deo und habe dann kräftig gesprüht. Und ich glaube, der Kerl, der hat bestimmt gestunken. Ja, mit seinen Lumpen, mit seinem Dreck bei den Schweinen hat er gearbeitet. Weiß ich nicht, wir haben Landwirtschaft gehabt, das stinkt, wenn man da in den Stall geht. Das ist einfach so. Und das ist nicht so nett. Und weiß ich nicht, wie der aussah. Abgemagert vielleicht und kaputt. Hat sich kaum getraut und hat gedacht, wenn ich doch nur eine Arbeitsstelle kriege bei meinem Vater, wenn ich nur für ihn arbeiten kann. Und ich glaube, der hat genauso wie wir oft oder wie ich, ihr habt das wahrscheinlich alle schon kapiert, wie Gott wirklich ist, ein Bild von Gott, das ihn unglaublich unterschätzt, das seine Liebe und seine Güte und seine Barmherzigkeit total unterschätzt. Der hat nicht mal gefragt, also ich hätte erst mal gefragt, wo warst du denn? Wie ist dir das denn passiert? Warum kommst du gerade jetzt wieder? Hast du noch was übrig von dem Geld? Ja, scheinbar nicht. Also irgendwie so ein paar Vorwürfe wenigstens, oder? Ich darf jetzt so ein bisschen so das nochmal ausnutzen. Und endlich merkt er, ich habe recht. Er kommt, der reuige Sünder, nach Hause und jetzt so ein bisschen und dann kriegt er sein Kleid und sein Bart und seine Umarmung, wenn er halt nicht mehr so übel riecht. Aber dieser Vater, den Jesus in der Geschichte beschreibt, der war ganz anders. Der hat nicht gefragt nach Duft oder nicht Duft, nach schön oder nicht schön. Der hat nicht gefragt nach heilig sein, tolle Sachen vollbracht zu haben. Der hat ihn einfach in den Arm genommen. Und er hat Anweisungen gegeben und gesagt, Leute, das ist ein unglaublich schöner Tag. Der Tarek ist nach Hause gekommen oder wer auch immer, ja. Wie er hieß, der verlorene Sohn, er ist wieder da. Und die Freude war viel größer und es gab diesen Zeigefinger gar nicht. Diesen, du böser Bub. Und ich denke mal, die haben später bestimmt drüber gesprochen, was war, wie ist es dir gegangen und ich habe dich so vermisst und habe mir solche Sorgen gemacht und ich habe gedacht, wenn ich das Geld habe, dann habe ich alles, was ich brauche und mache mir ein schönes Leben. Und irgendwie war das so eng zu Hause. Und aber in dem Moment, ich habe das eben vorgelesen, Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, war sichtbar in diesem Gleichnis, in diesem Vater. Und ich denke manchmal, wir bekehren uns, wir sind total heiß und verliebt in Jesus und begeistert. Und irgendwann in dieser christlichen Karriere fangen wir an und entwickeln uns zu Tagelöhnern. Also es war so mein Gedanke, dann arbeite ich für Gott und es ist grundsätzlich nichts Verkehrtes, nein, aber ich vernachlässige die Beziehung. Ich komme gar nicht mehr dazu, mit ihm Gemeinschaft zu haben und zu wissen, wie er ist. Und bei uns passiert das, wenn der Bernd und ich zu viel arbeiten, wenn er mehr im Büro ist als oben und ich mehr mit den Kindern oder sonstigen Sachen beschäftigt bin als mit ihm, dann geschieht ein Maß der Entfremdung. Dann sind wir zwar unglaublich fleißig, und gerade er tut ja viele gute geistliche Dinge. Aber wir sind dann plötzlich nicht mehr so, zumindest vom Gefühl her, Eheleute, sondern Kollegen oder, wie sagt man denn, Wohngemeinschaftsteilnehmer. Ja? Und das kann es irgendwie nicht sein. Das kann es nicht sein. Ja, gell? Und mittlerweile merken wir das immer früher, wenn so die Tendenz sich einschleicht und dann irgendeiner schnallt es dann hoffentlich und sagt, Moment, so geht's nicht. Das Interessante ist, ganz kurz bei dem Gleichnis zu bleiben, auch der ältere Sohn, den gab es ja auch, der war ja die ganze Zeit zu Hause, der war doch ein prima Kerl. Oder, Petra? Du willst auch nicht richten jetzt über den? Nein. Gott ist Richter. Okay. Was war nicht so prima an ihm? Er hat den Vater auch nicht gekannt. Obwohl er ganz nah dran war. Tag und Nacht und für ihn gearbeitet hat und dachte, ich bin so ein Held und ich mache alles richtig und ich bin so fleißig und habe nie das Geld verlangt, was mein kleiner Bruder da eingefordert hat, dieser habgierige Nichtsnutz. Ja. Der hat nämlich so richtig handfest geurteilt und hat sich erhoben. Erinnert ihr euch an den Pharisäer und den Zöllner im Tempel? Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der da. Ja, genau das kommt da durch. Und dieses ekelhafte Denken, das auch schon mal gehabt. Du nicht, aber es hat sich auch bei mir schon mal eingeschlichen, wo ich gespürt habe, ich erhebe mich jetzt gerade über jemanden. Der war jetzt schon 5-mal nicht im Gottesdienst. Was wird mit dem sein? Was wird? Heute ist Kommunion, das wissen wir. Es ist irgendwie, kann man sich noch denken, wir sind alle auf Kommunion. Aber die 4 Sonntage davor, was war mit dem? Und dann ist es ganz, ganz heilig, wenn dann die Glocke klingelt und der Heilige Geist Alarm schlägt und sagt, Iris, oder weiß ich nicht, irgendjemand, der jetzt halt nicht hier ist, der das auch schon mal gedacht hat, und sagt, stopp, bet einfach mal oder ruf doch mal an und frag doch mal ganz liebevoll. Vielleicht ist er krank und du hast dich nicht mehr drum geschert, wie es ihm geht. Kann ja auch sein. Also dieser ältere Bruder war mehr ein Tagelöhner als Sohn. Und das, was der Vater, er hat beide Söhne absolut gleich behandelt, weil er hat beiden signalisiert, alles, was mir gehört, gehört dir. Ich liebe dich mit einer Liebe, die geht darüber hinaus, du kannst sie dir nicht erarbeiten und nicht erwirken mit irgendetwas und du kannst den größten Mist machen, du kannst die fetteste Sünde tun und ich werde dich immer noch lieb haben. Und wenn du es kapierst und dich auf dem Weg nach Hause machst, bist du sofort willkommen. Und er wäscht dir den Dreck ab und kleidet dich komplett neu ein. So ist Gott. So ist Gott. Der Himmel feiert, wenn du nach Hause kommst. Und ich glaube, dass dieses Nachhausekommen nicht nur ist, wenn ich mich bekehre. Also ich bin ein paar Mal so ein paar Meter weggelaufen, vielleicht auch Kilometer, habe mich von Gott innerlich entfernt und habe gespürt, ich muss wieder nach Hause zurück. Ich muss dahin, wo ich hergekommen bin, da, wo ich wirklich willkommen bin. Hab vielleicht bei Menschen das gesucht, was mein Herz so braucht, Liebe und Anerkennung und Bestätigung und all das. Und spätestens bei irgendeiner herben Enttäuschung hast du dann gemerkt, dass du das, was du woanders gesucht hast, nur zu Hause finden kannst. Bei ihm. Und ich hab so eine schöne Heilung erlebt in meinem Herzen, was Gott ja als Vater betrifft. Und ich habe Zeiten mit ihm gehabt, jetzt vor kurzem, da wusste ich einfach, da habe ich kein Wort, habe ich gesagt. Ich saß in der Küche, jemand hat mit mir gebetet am Telefon und er war einfach da und ich habe mich so geliebt gefühlt und zu Hause gefühlt und dann dachte ich, fromm wie ich war, jetzt machst du Lobpreis, bin dann hoch ins Wohnzimmer, habe mich auf mein Klavierhockerchen da gesetzt und hat schon mal die eine Hand und habe ich gedacht, wenn du jetzt da klimperst und singst, dann kannst du seine Gegenwart gar nicht genießen. Es war ein Moment, ja, es ist nicht, kein Wort gegen Lobpreis, ganz bestimmt nicht aus meinem Mund, ja, sondern es war einfach, ich war zu Hause, wisst ihr, ich war wirklich zu Hause. Und dann habe ich gesagt, ja, das will ich immer wieder haben. Und wenn ich so satt bin, wenn meine Seele so satt ist von seiner Liebe, dann kann mich kein Pfeil, der fliegt und keine Käseglocke, Steine, die geflogen sind oder Angriffe, die kamen, die kann dich nicht wirklich verletzen. Oder es wird zumindest nicht so dolle schlimm werden und es wird gut werden. Und wenn du entmutigt bist, weil du vielleicht noch nicht so innig zu dem Papa vorgedrungen bist und auch ich glaube nicht, dass ich da wirklich angekommen bin und ich fresse neben den Seelsorgebüchern Bücher über Vaterschaft und Gott als Vater und strecke mich danach aus, ich studiere meine Bibel und wenn du willst, kann ich dir da mal die Bibelstellen alle aufzählen. Jesus sagt, wenn ihr mich erkannt habt Und jeder von euch, der von neuem geboren ist, wird Jesus erkannt haben müssen. Werdet ihr nicht euch bekehrt haben? Werdet ihr auch meinen Vater erkennen? Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Dann sagt Jesus, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das heißt, dieser Mensch, der da kam, Jesus, der Sohn Gottes, verkörpert absolut den Vater. Wenn manche Leute sagen, der Raphael sieht dem Bernd nicht so ähnlich, aber ich habe von seiner Mama ein kleines Foto, da war er vielleicht anderthalb, und hat er genau so ein kugelrundes Gesicht und so eine Stupsnase wie der Raphael. Also es ist nicht 1:1, es gibt Unterschiede, aber es gibt auch Sachen, da denkst du, Mensch, da kommt da irgendwie her, der Kerl, gell? Das sieht genauso aus irgendwie. Und die Ohren sowieso. die sind schön, die Ohren. Und Jesus ist einfach so, wie Gott der Vater ist, weißt du? Er ist ihm ähnlich. Er ist ihm ähnlich. Er ist wie der Vater. Und wisst ihr, dieses Wort, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Dieses Wort erkennen hat etwas mit Intimität zu tun. Das ist das Wort erkennen. Adam erkannte sein Weib. Der hat nicht gesagt, ach, das ist die Eva darüber, ja, die kenne ich, die habe ich schon mal gesehen. Das meint nicht erkennen, sondern erkennen meint ein ganz tiefes, intimes Wahrnehmen und, weiß ich nicht, eins sein. Und die Bibel sagt mir, wer dem Herrn anhängt, da ist ein Geist mit ihm. 1. Korinther 6, Vers 17. Ein Geist, das heißt, es gibt eine Intimität, die in der Bibel immer wieder verglichen wird mit der Intimität, die wir als Mann und Frau in der Ehe von Gott geschenkt miteinander erleben sollen und dürfen. Jetzt weiß ich nicht, wie du Sexualität erlebt hast und erlebst. Es gibt ja da auch schlimme Sachen, Perversion, Missbrauch, teuflische Dinge. Der Teufel nimmt immer das Gute, was Gott geschaffen hat und versucht es zu verdrehen und kaputt zu machen. Und nehmen wir mal an, du hast es mittlerweile als positiv erlebt, du bist verheiratet und ihr könnt es genießen, dann ist das ein kleines Abbild davon, wie du auf eine geistliche Weise mit Gott intim sein solltest. Eine geistliche Intimität mit Gott, eine Verbundenheit mit ihm, die jetzt ja, über das, was du mit deinem Mann, mit deiner Frau erleben darfst, weit hinausgeht. Wer dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Das heißt, die Erfahrung, mit Gott zusammen zu sein, sollte eigentlich etwas Beglückendes sein. Sollte eigentlich etwas sein, was mich froh macht. Wo ich jetzt schon auf der Arbeit sitze oder warte, bis die Kinder endlich im Bett sind, damit ich mit ihm zusammen sein kann. Damit ich ungestört mit meinem Gott Gemeinschaft haben kann. Und diese Gemeinschaft sollte nach meinem Verständnis etwas so Beglückendes, Bereicherndes und Erfüllendes sein oder werden, dass es mich von alleine immer wieder dahin zieht und ich es gar nicht abwarten kann, bis ich wieder diese Zeit mit meinem Vater im Himmel haben kann. Ich bin jetzt fast 15 Jahre Christ. Und mein Gebetsleben war immer ziemlich angefochten. Also es ging immer irgendwie so. Und dann habe ich all die Leute gesehen und die Predigten gehört und habe gedacht, na prima, wieder einer, der es kapiert hat, wieder einer, der es erlebt. Aber ich bin irgendwie anders als diese anderen Leute, die mir da erzählen. Und ich glaube, dass es etwas ist, diese tiefe Gemeinschaft mit Gott, dass man sich abholen kann. Mit dem Gott jeden von uns beschenken möchte, mehr und mehr. Und was ich gespürt habe, was passiert ist, ich dachte, mein Leben ist soweit aufgeräumt und in Ordnung, bis auf die Sachen, die ich vielleicht immer wieder mal so, nicht mal eklig zum Bernd oder mutz mal einen von euch an vielleicht oder so Sachen, ja. Und dann, was passiert ist, als ich angefangen habe, dafür zu beten und mich danach auszustrecken, Herr, ich will so gerne dich besser kennenlernen, das ist mein größtes, mein dickster, fetzter Wunsch, einfach dich, mehr von dir und zu wissen, wie du bist. Und ich will das ja alles glauben, dass du mich so lieb hast und begeistert über mich bist. Es wurden ganz feine, so, sagen wir mal, Dreckklumpen an die Oberfläche gespült. Und es wurden sündhafte Haltungen in meinem Herzen offenbart. Teilweise uralte Geschichten kamen hoch. Und Gott hat sie vor mein inneres Auge gebracht und ich musste damit umgehen und musste das bereinigen. Ich habe Anfechtungen erlebt, Widerstand erlebt. Mag ich gar nicht alles ausführen, aber das sind Dinge da gewesen, die mussten, es musste Reinigung passieren, es musste aufgeräumt werden. Und ich habe das Gefühl, je näher ich ihm komme oder versuche zu kommen, desto mehr ist da plötzlich. Ich habe das Gefühl, ich trete aus so einem Halbdunkel ins Licht, wisst ihr, in so ein Flutlicht und da werden all die kleinen Flecken und Sachen plötzlich offenbar. Und es ist kurz unangenehm, aber dann schmeißt du es weg, der Heilige Geist tut es mit dir zusammen und du kannst wieder ein Stück näher bei deinem himmlischen Vater rutscheln und sein und es genießen. So, noch eine Lüge. Theresa, hilfst du mir nochmal? Gott ist nicht wirklich gut. Gott ist wirklich gut. Gott ist wirklich gut. Und er will dich beschenken. Dass wir endlich mal zu der Bibel davor kommen, die da drin steckt. Super, danke. Ja, nee, zwei Lügen habe ich noch. Keine Gefühle, das schließt sich nahtlos an. Ich gehöre zu denjenigen, die empfinden nie was, wenn die im Lobpreis sind oder wenn ich mit Gott zusammen bin. Ich bin halt so. Ich habe mich in meinem Herzen zutiefst entschlossen, das als eine Lüge zu betrachten. Jede menschliche Beziehung, die ich habe, zu wem auch immer, hat auch irgendwelche Gefühle. Bei manchen Leuten sind vielleicht auch manchmal nicht so schöne Gefühle da. Dann darfst du beten und Buße tun. Manche Leute bist du voll begeistert. Manchmal wechselt das auch, ja. In der Zeit, wo Bernd und ich eben da so ein bisschen zu viel gearbeitet haben, uns entfremdet hatten, habe ich seine Schritte gehört und habe gedacht, auch der schon wieder. Und wenn er heute vom Büro hochkommt, dann denke ich, endlich kommt er. Und freue mich. Oder wenn wir irgendwo sind und er holt was ab und ich warte mit den Kindern im Auto und ich gucke in der Menschenmenge, wo ist er, dann freue ich mich, wenn mein Liebster kommt. Dann freue ich mich, wenn ich seinen Schritt höre, wenn er da ist. Da sind Gefühle. Wir sollen uns nicht von unseren Gefühlen leiden lassen. Amen. Nein. Aber es ist etwas Natürliches, sie zu haben. Und ich empfinde es ist irgendwie unnatürlich, sie bei dem, den wir als unsere größte Liebe bezeichnen, nicht zu haben. Zumindest immer nicht oder nie oder wie auch immer. Nee, das glaube ich nicht, Theresa. Und jetzt kommt wirklich die letzte Lüge. Super. Der Heilige Geist, der ist ja nicht so wichtig, oder? War das Zustimmung an die? Nee. Okay. Ach, du hast einen Glaubensgrundkurs über den Heiligen Geist, da komme ich vielleicht mal, ja. Der ist doch nicht wichtig und mit dem darfst du auch nicht reden, Angelika. Auf keinen Fall. Gott der Vater, Gott der Sohn, Jesus und der Heilige Geist, Wir brauchen nur die ausgeflippten, charismatischen, pfingstlichen Christen. Ignoranz des Heiligen Geistes. Stell dir vor, du steigst in dein Auto, hast eine große Fahrt vor dir, fährst 400 Kilometer und er steigt natürlich mit ein, wenn du Christ bist, bleibt ja nichts übrig, er wohnt in dir, er ist ausgegossen in dich und du redest die ganzen 400 Kilometer, 3-4 Stunden, kein Wort mit ihm. Also so ganz schön ignorant. Und ich glaube, der wird von uns manchmal mehr abgelehnt als jeder Bruder, Schwester, Familienmitglied oder sonstige Menschen, mit denen wir so zu tun haben. Der ist ständig bei dir und du redest kein Wort mit ihm. Das hab ich aus der Predigt geklaut, nicht von mir, aber ich fand das so gut. Ich fand das so gut, diese Aussage. Und da habe ich mich entschuldigt, also der Heilige Geist, verzeih mir. Und habe angefangen, wieder meine Beziehung zu ihm auch neu zu machen. Ich glaube, wir brauchen diese Dreieinigkeit Gottes. Diese drei Personen müssen wir kennenlernen. Uns nicht auf eine spezielle Sache einschießen, weil die uns gut gefällt, sondern wir brauchen die ganze Fülle von Gott. Wir brauchen den Heiligen Geist. Ich habe es gestern, jetzt für euch Seelsorge, Freunde, ist das jetzt eine Wiederholung von gestern? Es ist euch nützlich, hat Jesus gesagt, dass ich weggeht, weil sonst der Beistand nicht kommen kann. Und Jesus hat gesagt, es ist wichtig, dass er kommt. Ich werde den Vater bitten, er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Oh, das hat mich so getröstet, dieses in Ewigkeit. Er geht nie wieder weg, bis ich im Himmel bin. Ist er bei mir. Er lässt mich nie wieder alleine. Und egal, was passiert, der ist immer noch da. Der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich kann verheiratet sein, ich kann einen schönen Gold, Silber und welch auch immer farbigen Ehering tragen, kann mit jemandem in einem Haus wohnen und in einem Bett schlafen und an einem Tisch essen, ohne ihn wirklich zu kennen. Das ist tragisch, aber das ist Tatsache. Und wenn du Eheseelsorge machst oder dich ein bisschen in der Welt umguckst und in deinem Umfeld, wirst du das feststellen, dass es das gibt. Und der Heilige Geist, mit dem sind wir irgendwie auch so ein bisschen verheiratet jetzt, ja? Er ist unser Begleiter und er möchte gerne Zeit mit ihm, mit dir haben, mit mir haben. Und die Bibel sagt, Jesus sagt, er wird euch alles lehren, euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wir wünschen uns manchmal so, ach, hätte ich doch damals gelebt, wäre ich doch wie Petrus mit Jesus mitmarschiert. Wir haben was viel Besseres, der kann überall sein. Jederzeit, er muss nicht mal schlafen, auch Jesus musste schlafen und essen, aber der Heilige Geist nicht. Er ist immer wach und immer aktiv und ich bete seit einer Weile, denke ich, Herr, ich weiß ja, ich muss schlafen, das ist auch gut, aber irgendwie hätte ich auch gerne Nachtsgemeinschaft mit dir, können wir das irgendwie arrangieren, so. Und weiß nicht, so bin ich noch nicht so richtig durch, wenn da was passiert ist. Wenn ich also nächtliche Erlebnisse habe mit dem Heiligen Geist, werde ich euch sofort davon erzählen. Aber irgendwie habe ich eine tiefe Sehnsucht, das ist, was ich sagen möchte, nach auch dieser Person der Gottheit, nach dem Heiligen Geist. Er ist eine Person, er ist genauso Gott, wie Jesus und der Vater Gott sind. Genauso. Er hat Jesus von den Toten auferweckt. Er hat die Kranken geheilt. Jesus hast du gesehen, aber der Heilige Geist hat es gemacht. Stimmt. Er hat Jesus befähigt, Wunder zu tun. Gott, der Vater, ehrt ihn und erinnert euch, die einzige Sünde, die uns nicht vergeben werden kann als Menschen, ist die Lästerung des Heiligen Geistes. Und das ist für mich eine massive Wertschätzung und auch ein bisschen, sei wachsam und ja, hab ihn lieb. Und dann gibt es die Christen, die sich immer Sorgen machen, ob sie diese Sünde begangen haben. Und dann habe ich gelesen und glaube das auch, wenn du dir Sorgen drum machst, hast du sie wahrscheinlich nicht begangen. Ja, also ich denke, das ist schon eine ganz bewusste, sehr entschiedene Sache, gegen ihn zu sein und zu reden und zu handeln. Die Bibel sagt, wir sollen beständig mit ihm erfüllt werden, ihm Raum geben. Er hilft uns beim Beten, er tritt für uns ein. All das macht der Heilige Geist. Er gibt die Gaben. Und er wird dich bestimmt nicht von Jesus und dem Vater ablenken. Und ich habe das gestern gesagt, mein Vater hat mich auch manchmal schon Martina genannt, das ist meine Schwester. Und ich habe mich trotzdem angesprochen gefühlt, weil die war gerade nicht da und hat mich angeguckt. Und wenn du manchmal Jesus sagst und der Heilige Geist steht neben dir, er wird auch reagieren. Aber es wäre vielleicht auch manchmal ganz nett, wenn du sagen würdest, hallo Heiliger Geist, schön, dass du da bist. Amen. Ja. Ich meine, die sind eins, die drei, aber ja, du brauchst ihn. Der Heilige Geist hat das Wort Gottes inspiriert und macht dir die Bibel lebendig. Ich bete nicht immer, aber meistens, bevor ich meine Bibel anfange zu lesen morgens, lieber Heiliger Geist, hilf mir. Manche Sachen kapiere ich einfach überhaupt nicht. Altes Testament, warum ist das jetzt, also wie soll ich denn das jetzt begreifen? Und dann bete ich und sage, Heiliger Geist, hilf mir. Und er hilft. Der Heilige Geist hilft uns im Lobpreis. Er gibt uns Lieder, er lässt sich über Gott jubeln. Ja, und ich glaube, wir haben zutiefst eine Bestimmung, diesem einen zu gehören, den wir so schlecht teilweise kennen. Und ich möchte noch eins sagen über Heiligung und Heiligkeit. Ich glaube, dass Heiligung, oder man kann es auch mit Absonderung für Gott übersetzen, nichts Sonderbares ist. Gar nichts Merkwürdiges, Eremitenhaftes, Verkorkstes. Sondern ich glaube, dass es das Natürlichste von der Welt ist, wenn wir unser Leben ihm weihen. Und ich habe euch etwas mitgebracht, das ist super fromm. Könnt ihr alle erkennen, was das ist? Das ist eine Kaffeetasse. Und da steht drauf, Bern steht da drauf. Das ist natürlich jetzt ein harter Übergang. Warum steht da Bernd drauf? Kann sich das irgendjemand vorstellen, warum auf dieser Tasse Bernd steht? die gehört dem Bernd. Weißt du gar nicht, dass er die hat. Das stand ziemlich weit hinten im Schrank, aber ich wusste, sie ist da. Und was bedeutet das? Ja, sowas haben wir. Ja, das will ich jetzt aber nicht hin. Was bedeutet, da steht Bernd drauf. David, du bist bei uns zu Besuch. Freund der Familie, also du darfst dann Schrank und so. Würdest du diese Tasse benutzen? Aus Ehrfurcht, ja. Okay, jetzt mal davon abgesehen, dass das nicht so, in Wirklichkeit nicht so, also du dürftest wiederkommen, auch wenn du was draus getrunken hättest. Aber, aber es ist, diese Tasse hat jemand dem Bernd geschenkt und hat gesagt, die gehört dir und sie ist zu deinem Gebrauch. Wart ihr schon mal essen? War irgendjemand noch nie in einem Restaurant essen? Okay. Wart ihr schon mal auf dem Klo und seid an einer Tür vorbeigekommen, da stand privat? Ja? Privat. Warum steht da privat, Angelika? Da darf man nicht rein. Warum darf man da nicht rein, Isa? Ja, genau, der Betreiber, der hat da irgendwie sein Büro oder sein Kämmerlein oder weiß ich nicht, was die da haben, würde mich auch mal interessieren. Bin aber nie reingegangen, bin immer nur aufs Klo, weil da stand drauf, privat, geht mich nichts an. Dann gibt es Leute wie mich, die tragen so Ringe am Ringfinger. Warum tragen die außer Schmuck, Isa? Um zu zeigen, dass sie einen Ehemann haben. Ich gehöre schon jemand, bin nicht mehr zu haben, bin schon vergeben. Steht auch Bernd drin. In meinem Fall nur, ja? Oder gibt ja noch bei der Angelika, es gibt ja ein paar Bernds hier. Steht auch Bernd drin. Was will ich sagen? Im alten Bund, da gab es bei den Priestern so einen Kopfbund und da gab es irgendwo so ein Zettelchen oder was und da stand drauf, heilig dem Herrn. Es gab ein Signal an wen auch immer. Dieser Mensch gehört Gott. Und wenn du dieses Schildchen auf deiner Stirn, natürlich nicht sichtbar, die Leute, die Christen gibt es auch, die sind dann wirklich ein bisschen sonderbar manchmal. Wenn du wirklich dieses geistliche Merkmal trägst, heilig dem Herrn, dann, das heißt eigentlich Heiligung. Das heißt, ich habe mich entschieden, ich, das, was ich besitze, was ich habe, die Beziehungen, die ich zu anderen Menschen habe, die weihe ich Gott. Die liefere ich Gott aus. Und er entscheidet darüber, was damit geschieht. Der Bernd entscheidet darüber, was mit seiner Tasse passiert. Und ich glaube, dass der Heilige Geist solch ein Siegel ist, das uns versiegelt als heilige, dem Herrn gehörende Leute. Und die Bibel sagt auch, wir können von unseren Kindern etwas lernen. Vielleicht macht die Theresa in der Zeit die letzte Lüge von der Bibel ab. Ich danke dir. Und unser Sohn, der Raphael, der ist jetzt 21 Monate. Den kennt ihr bestimmt. Der kann laufen, der kann noch nicht richtig reden. Er versucht sehr, sehr ehrgeizig mit nicht immer Erfolg alleine zu essen. Er hat seine Ausscheidungen noch nicht unter Kontrolle, das heißt, er trägt noch Windeln. Er ist ziemlich egoistisch, das heißt, wenn er was Attraktives zu essen sieht, das ist in dem Alter legitim, dann greift er zu, ob das The Grace ihr Brot war, interessiert den nicht, ob das mein Glas ist, interessiert den nicht. Der merkt, ich habe Durst und da steht was, zack, meins. Also da ist noch nicht so, also er hat noch eine Menge zu lernen, ja? Was mal so. Aber der hat etwas verstanden, was uns Söhne und Töchter, die wir manchmal zu Tagelöhnern geworden sind, glaube ich, manchmal verloren gegangen ist. Er sucht beständig meine Nähe. Und wenn der da gleich freigelassen wird, dann wird er mich suchen. Dann will der zu mir. Vielleicht manchmal zum Bernd, wenn er Glück hat. Er will zu mir. Und wenn er mit der Oma längere Zeit verbracht hat, mit der Oma da drüben, will er aber manchmal auch zu der. Er hat kapiert, wenn ich bei meiner Mama in der Nähe bleibe, ist die Welt in Ordnung. Und wenn irgendeiner was von mir will, dann gehe ich auf den Schoß oder auf den Arm und ich mache so lange Krach, bis ich da bin. Und ich gebe keine Ruhe, bis ich mein Ziel erreicht habe. Er verfolgt mich regelrecht in der Wohnung. Wir haben unsere Waschmaschine im Keller Und ab und zu gehe ich halt runter, um die Wäsche reinzutun. Und manchmal sucht er mich dann und er kennt mittlerweile so meine Gewohnheiten natürlich und wo ich wann bin. Und plötzlich, ich mache das Waschpulver rein, kommt da so ein kleiner Schatten um die Ecke gewuselt, da steht er wieder vor mir. Mama! Ja, er verfolgt mich. Und er weiß, wenn ich bei ihr bin, ist alles gut. Wenn ich Hunger habe, gibt sie mir was. Wenn ich Durst habe, gibt sie mir was. Wenn ich geknuddelt werden will, dann drückt sie mich. Und er weiß, wie er mich zum Lachen bringen kann. Also er ist schon ganz schön schlau, obwohl er so vieles noch zu lernen hat. Und ich wünsche uns, und damit möchte ich auch jetzt so langsam schließen, diese kindliche Sehnsucht nach Nähe zu unserem Gott. Und zwar zu allen dreien. Natürlich zu Jesus, aber auch zu Gott als Vater und zu Gott als Heiligem Geist. Und ich möchte euch bitten, dass ihr aufsteht und dass das Lobpreisteam nochmal uns kurz dient. Und dass wir so eine gemeinsame Zeit haben, wo wir beten und wo wir Lügen ablegen, die wir über Gott in unseren Herzen hatten. Und Herr, das ist so schön, unter Geschwistern hier zu sein. Das ist auch ein Gefühl, von zu Hause zu sein. Brüder und Schwestern zu haben, die dich genauso lieb haben wie ich und die du genauso aus dem Dreck rausgezogen hast, die du genauso gerettet und gewaschen hast und denen du neue Kleider geschenkt hast, Herr. Und ich danke dir so sehr, dass du da bist durch deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, dass wir dich auch ansprechen dürfen, Heiliger Geist. Dass du der bist, der gekommen ist, nachdem Jesus weggegangen war. Und wir wollen dich wertschätzen und ehren. Wir wollen dir Freiraum geben. Und ich danke dir, Vater, dass du uns zeigen möchtest, wie du wirklich bist. Dass wir dich tiefer erkennen dürfen heute. Und dass wir dein Wort studieren und suchen und finden, Herr, wie du bist, voller Güte, voller Gnade, langsam zum Zorn, reich an Barmherzigkeit, gütig gegen all die Undankbaren und Bösen. So sagt es dein Wort, so bist du. Ja, es kommt der Tag, wo es vorbei ist. Es kommt der Tag des Gerichts, wo jeder vor dir steht. Aber jetzt ist Gnadenzeit, Herr. Und deine Gnade ist viel größer, als wir sie bis jetzt erfasst haben, Herr. Und wir ehren dich und wir rühmen dich. Halleluja. Halleluja. Und ich möchte, dass wir uns jetzt ein paar Minuten Zeit nehmen, um Lügen abzulegen. Das kannst du an deinem Platz machen. Das kannst du hier vorne tun. Vielleicht möchtest du es laut sagen, dann gebe ich das Mikro in deine Hand. Vielleicht möchtest du es ganz in der Stille. Das ist nicht wirklich wichtig, aber ich möchte, dass du es in der Weise tust, wie Gott dich jetzt führt. Und wenn ihr Leute sind, die jetzt Lügen ablegen möchten, die sie geglaubt haben über Gott, oder wenn du Dinge gefunden hast in deinem Herzen, die da dem widersprechen, oder wenn du umkehren möchtest und dem Heiligen Geist neuen Freiraum geben möchtest in deinem Leben, vielleicht hast du ihn ignoriert und hast ihn immer Jesus oder Vater genannt oder gar nicht mit ihm geredet, wie auch immer, wenn du da umkehren möchtest, kannst du auch nach vorne kommen. Vielleicht können wir ein Lied singen, und wenn ihr mit uns zusammen hier vorne beten möchtest, komm während dem Lied nach vorne. Wenn du diese Lügen aus deinem Leben reißen möchtest, wenn du neue Gemeinschaft mit Gott suchen möchtest, in dieser innigen Weise, mit dem Heiligen Geist, mit dem Vater, oder tu das einfach auch auf deinem Platz.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.